Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Yippie, ihr Lieben da draußen, der literarische Saloon hat seine Schwingtüren für die Folge 171, wenn ich mich recht erinnere, wieder geöffnet. Ich hab's bis an die Bar geschafft und die liebe Karin ist noch unterwegs, oder habe ich sie verloren?
Nein, ich bin auch schon am Tresen, aber ich würde sagen, wir haben heute keine Schwingtüren geöffnet. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen. Stimmt. Herzlich willkommen auch. herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Herzlich willkommen auch von mir. Wir haben die Luftschleusen geöffnet.
Ja, stimmt. Eigentlich ist es ja das.
Ja, richtig. Also. Denn ihr müsst heute sehr tapfer sein. Ich fürchte, mit dieser Folge werden wir wahrscheinlich 80% unseres Publikums verlieren. Vielleicht aber auch nicht. Aber gleich mal vorab, wir werden nachher sehr ausführlich über, ich würde mal sagen, den Film des Jahres sprechen. Oder?
Ja, also aktuell sehe ich das so. Ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber meinerseits kann ich da nichts gegen sagen. Ja, sehe ich auch so.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Film dieses Jahr noch geben wird, der noch besser ist. Also wir sprechen von der Verfilmung des grandiosen Buches Project Hail Mary von Andy Weir, der jetzt auf Deutsch als Der Astronaut im Kino ist und den wir für euch schon angeguckt haben.
Und jetzt bist du plötzlich nicht mehr zu hören. Da bist du wieder.
Dann war ich weg?
Genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es dich zerrissen hat, aber den wir für euch angeschaut haben und dann war plötzlich kurz so für 2-3 Sekunden Stille.
Das ist nicht zu fassen. Nein, ich wollte sagen, Sonnenflecken garantiert. Also solange es keine Astrophagen sind, Sonnenflecken sind okay. Nein, wir haben keine Kosten und Mühen für euch gescheut und sind an 3 Standorten Deutschlands zur Preview ins Kino gerannt und haben uns Der Astronaut beziehungsweise auf Englisch Project Hail Mary angeguckt, um euch zeitnah eine Kino-Review, eine Film-Review liefern zu können. Und das machen wir gleich im Interview. Und dazu haben wir auch wieder meinen Bruder dabei, der schon vor 1,5 Jahren mit uns über das Buch geredet hat. In Folge 127, glaube ich, war es. Könnt ihr dann auch nochmal nachhören. Ich werde es auch in die Shownotes verlinken, dann könnt ihr da gleich mal draufklicken. Und ja, ansonsten dazu gleich. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr dann ab dem Spoiler-Alarm einfach weghören.
Also jetzt quasi.
Ja, fast jetzt. Gibt's denn noch andere wichtige Dinge, die wir noch kurz bereden sollten, Christian? Wie läuft's bei dir?
Ich bin nicht in Leipzig gewesen oder fahre nicht, also wie auch immer. Naja, wir sind ja wieder zeitreisend unterwegs. Wir nehmen das jetzt quasi auf, bevor die Leipziger Messe so richtig am Laufen irgendwie ist. Aber ich kann schon sagen, ich werde aus meiner heutigen Sicht da nicht hinfahren.
Und ich auch nicht.
Wenn es dann ausgestrahlt wird, dann sind wir nicht gefahren.
Also. Dann sind wir nicht gefahren, werden wir beide nicht gefahren gewesen sein, werden wollten, sollten. Also das ist auch ein bisschen komisch, fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen komisch an, weil ich die letzten Jahre, wenn sie denn stattfand, was ja auch ein paar Mal nicht der Fall war, dann wird's jetzt war ich gerade etwas irritiert, weil hier eine Nachricht reinkam.
Ich habe sie auch gemerkt.
Also, ja, die Messe fiel ja ein paar Mal aus wegen Corona damals. Da war ich natürlich nicht, aber ansonsten war ich eigentlich in den letzten Jahren immer.
Siehste? So,
und wenn es auch nur mal ein Tagesausflug war, es ist schon komisch, aber irgendwie fühlt sich es auch nicht so schlecht an.
Ja, ich war das letzte Mal auf der Leipziger Buchmesse, als wir beide uns darüber unterhalten haben, mal einen Podcast zu starten. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das her ist.
Ja, das ist 7 Jahre her.
Ja, ist
7 Jahre ist es denn. Ja. Ist wirklich zu.
Ja, was stimmt. In der Zeit alles so passiert ist.
Das war im März 2019. Ja, ja. Krasser Scheiß.
Ja. Genau. Ja. Und danach gab es ja dann erstmal keine so richtig. Und ja, Mann. Ja. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich werde immer wieder gefragt, bist du denn auch in Leipzig und so? Und ehrlich gesagt, also mit Frankfurt habe ich ja sowieso für mich schon abgeschlossen. Erstens auch, weil es ja so relativ weit weg ist. Aber auch Leipzig ist leider momentan etwas, was mich nicht so richtig reizt irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich habe sowieso ja gemerkt, dass ich als einfach nur dort durch die Gänge wandelnder oder sich drängender Mensch ist eine Buchmesse für mich nichts. Ich muss da ausstellen. Und wenn ich mir das Ausstellen nicht leisten kann, dann gehe ich nie hin.
Ja. Ja, also ich finde es dann trotzdem, fand ich es jetzt auch immer nett, dann irgendwie Leute zu treffen und so. Aber ich finde es, vor allen Dingen ist es dann doch auch echt anstrengend, wenn man eben, weil in Leipzig ist es halt auch von Tag 1 an nur voll. Und es ist immer irgendwie ein mordsmäßiges Gedränge und es ist immer anstrengend. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so traurig, dass es dieses Jahr nichts geworden sein wird, weil ich auch genügend andere Sachen im Moment zu tun habe. Irgendwie, da ist wieder so ein Manuskript, das mit einer Deadline droht. Und ja, kommt ja gelegentlich vor. Und insofern hatte ich jetzt auch, also ich meine, ich war ja auch erst kürzlich, du ja auch, bei einer kleinen Buchmesse und ja, das fand ich dann irgendwie auch bereichernder, ehrlich, also buchstäblich sogar, aber
ja, in der Tat.
In der Tat. Nee, also weil das einfach irgendwie eine ganz andere Atmosphäre war, insofern. Ja, Leipzig dieses Jahr ohne uns, Frankfurt, da werde ich natürlich hingehen, weil es ja vor der Haustür ist, insofern.
Okay, ja.
Ja, das werde ich schon noch machen. Also, aber gut, ich meine, was sagen wir zum aktuellen Skandal? Sagen wir nichts, oder? Doch, wir könnten was sagen, was wirklich hier Herr Weimer sich da geleistet hat mit dem Buchhandelspreis.
Da will ich ehrlich gesagt, also es fehlen mir die Worte einfach.
Ich hätte schon ein paar drauf, aber ich glaube, die dann müssen wir irgendwie einen noch schlimmeren Sperrverweis auf unsere Folge draufschreiben, wenn ich die jetzt hier extrahiere.
Dann werden wir auch noch
vom Verfassungsschutz werden wir wahrscheinlich dann auch noch irgendwie hochgenommen und werden hier als Volksverhetzer werden wir wahrscheinlich dann irgendwie auf eine Indexliste gesetzt oder wahrscheinlich gleich völlig komplett gecancelt. Ja, also okay, ich behalte diese Worte für mich. Ihr könnt sie euch vorstellen, wie sie lauten werden. Würden, da ich sie ja nicht ausspreche, egal. Ja, wollen wir jetzt über die wirklich wichtigen Dinge sprechen?
Absolut.
Und gleich mit meinem hochgeschätzten kleinen Bruder Klaus Melzer über den wunderbaren Film Der Astronaut bzw. Project Hail Mary reden.
In der Tat.
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Ja, ich würde auch sagen, also das muss man jetzt mal wirklich ganz dezidiert sagen, Leute, die ihr da zuhört, hier könnt ihr echt nur noch weiterhören, wenn ihr den Film entweder schon gesehen habt oder ihn definitiv nicht sehen wollt, weil ich glaube, wir können nicht ohne Spoiler über diesen Film reden. Oder seht ihr das anders, Jungs?
Nein, also wenn, dann muss alles erlaubt sein, oder? Hallo Klaus übrigens.
Ja, hallo an euch beide, danke, dass ich dabei sein darf. Ja. Und jeder Satz wird ein Spoiler werden.
Vermutlich, ja.
Ich denke auch. Also ich muss jetzt vielleicht mal unserer geneigten Zuhörerschaft sagen, wir nehmen das jetzt am Mittwoch auf, also irgendwie 6 Tage, bevor ihr es frühestens hören könnt. Und das bedeutet 4 bzw. 3 Tage, nachdem wir den Film gesehen haben. Und wir haben uns alle drei haben wir uns verboten, davor über den Film zu sprechen. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich unverstellt. Also wir wissen jetzt gar nicht von den jeweils anderen, wie sie den Film tatsächlich fanden, weil wir haben gesagt, also wir müssen unsere Eindrücke ohne vorherige Absprache jetzt dann aufs Band bannen.
Ja, besser ist das.
Ja.
Genau. Es war schwer.
Es war sehr schwer. Es war wirklich.
Aber ich fand ehrlich gesagt, ich habe mich gefreut, dass ich mich nicht, also dass ich nicht hier mein Signal oder WhatsApp auf stumm schalten musste, weil ihr ja schon gedroht hattet, ihr würdet womöglich, weil ihr einen Tag vorher dran wart mit der Preview, letztendlich mich zu bomben oder so. Aber ja. Ihr habt euch dran gehalten, sehr schön.
Ja, wir haben uns dran gehalten. Also wir wollten ja, also das ist ja, ich meine, es ist ja wirklich hier ein, also New York, Rio, Tokio Moment eigentlich, weil wir waren alle drei in München, Frankfurt und Berlin, mehr oder weniger zeitgleich, beziehungsweise Christian, du warst einen Tag später in der Preview und, aber du hattest als erster die Tickets.
Ja. Das zählt auch. Dadurch konntet ihr ja dann sehen, wann ihr gehen müsst, um früher zu sein.
Ja, das ging ja nur, wann die Kinos die Preview zeigen. Das war, naja. Ja, es war der Wahnsinn. Hat zufällig jemand von euch die Folge 127 nochmal gehört, als wir vor fast anderthalb Jahren oder vor fast zwei Jahren, vor gut anderthalb Jahren schon mal über das Buch gesprochen haben?
Nein, ich habe aber vorhin mir nochmal den Link dazu aufgerufen, weil ich den in meinen Newsletter, den ich sehr verspätet vorhin noch irgendwie kurz vorher geschrieben habe, reingepackt habe. Dann habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr den unvoreingenommen sehen wollt, dann müsst ihr jetzt skippen. Viel habe ich zwar auch nicht geschrieben, aber ja.
Ja. Ich habe die Folge auch nicht mehr angehört. Ich habe mir auch meine alten Notizen nicht mehr rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das geht auch wieder ganz frisch und neu.
Ja, vor allen Dingen eben, weil ja oftmals letztendlich ein Film auch seine eigene Geschichte erzählt. Denn welcher Film ist schon eins zu eins das Buch? Ja, dazu muss das Buch ja in einer Art und Weise geschrieben sein, dass es quasi ein Drehbuch ist.
Ja, also ich hatte ehrlich gesagt wirklich richtig Angst vor dem Kinobesuch. Also ich war vorfreudig, die Trailer waren ja, haben ja schon durchaus Grund zum Optimismus gegeben, aber man kennt das ja, ja. Also die Trailer sind oft besser als der ganze Film. Und wie oft hat man das schon erlebt, dass tolle Bücher im Kino vollkommen verhunzt waren? Also das war wirklich, also ich hatte Angst. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte wirklich richtig Schiss vor diesem Kinobesuch.
Ich hatte bis zum ersten Trailer Schiss, danach dann nicht mehr so viel.
Okay, also ich war eigentlich die ganze Zeit nur voller Vorfreude und habe letztendlich, also es ist mir zum Beispiel auch bei, weiß ich nicht, Game of Thrones und vielen anderen Sachen so gegangen, dass ich ehrlich gesagt den Film immer, also die Filme dann oder Serien oder was auch immer, immer wertfrei mir angucken konnte, also auch frei von diesen, sagen wir mal, entsprechenden Geekdom irgendwie und dann irgendwie, ja, aber da ist doch nicht und hier fehlt doch und sonst wie in der Richtung und deswegen hatte ich Hoffnung, dass ich nicht irgendwie enttäuscht werde.
Ach, ihr Optimisten, ja. Also ich war da nicht so zuversichtlich, obwohl ich mir dachte, okay, mit Ryan Gosling, so viel kann nicht schief gehen. Aber gut, also ich meine, man weiß ja.
Du meinst, er reißt im Zweifelsfall immer raus, ja?
Ja, also oft, aber nein, also ich muss wirklich sagen, ich war, also das können wir jetzt schon mal vielleicht zum Einstieg sagen, ich war komplett geflasht und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Also das ist jetzt mein persönlicher Einstieg, ehe wir dann in die Details eingehen. Wie war es bei euch?
Ich war begeistert, als ich ihn gesehen hatte dann. Also ich wurde wirklich nicht enttäuscht. Mir gehen ein paar Details ab aus dem Buch, aber sei es drum, die Umsetzung, genial.
Und ich bin tatsächlich mehr oder weniger zum ersten Mal so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil ich nämlich ganz am Anfang das Gefühl hatte, da fehlt doch so viel. Ja, und dann dachte ich mir, hoffentlich ziehen der das jetzt nicht so durch und der Film ist einfach nur so Larifari. Ja, weil, also mir hat am Anfang in diesen Aufwachszenen, die ja in dem Buch relativ umfangreich beschrieben sind, so gerafft gewesen, dass ich mir dachte, ey, scheiße, wenn das weitergeht, dann muss ich wahrscheinlich aufstehen und rausgehen. Und dachte mir, so kenne ich mich ja gar nicht.
Ja, die waren ja quasi nicht vorhanden, diese Aufwachszenen. Richtig. Und seine Probleme, überhaupt in dieses Raum richtig reinzukommen.
Genau.
Aber die hätten ja dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde länger Film gebraucht.
Ah, also vielleicht, wenn sie 10 Minuten, noch drauf verwendet hätten, dann wäre ich absolut von Anfang an dabei gewesen. Aber momentan dachte ich erst noch, okay, naja, jetzt musst du dich drauf einlassen und schauen wir mal. Aber es hat ja überhaupt nicht lange gedauert, dann war ich total drin. Das war so ähnlich wie, als ich da mit Simone nach London, ähnlich wie Karin, zu den Avataren irgendwie bin und mir so dachte, naja, ich weiß doch, dass das Fake ist. Ja, aber es hat auch da ja nur ein paar Minütchen gedauert und dann habe ich das einfach geglaubt. Ja, und so war es bei dem Film exakt auch. Ja.
Ja. Ja, also mich hat das nicht so gestört, dass, also ich meine, klar, im Buch fand ich gerade auch, also das ist natürlich ein wahnsinnig starker Einstieg in dem Buch, diese Aufwachszene, ja. Ich meine, die ist natürlich auch episch im Buch, ja. Und weil man da ja auch wirklich so mitfiebert und mit dem immer 2+2 und so, oder war, sagt es, ja, ist 1+1, nee, 2+2 ist es, glaube ich, die 2 Frage.
2+2, glaube ich.
Ja, genau. Und wo einfach klar ist, der weiß wirklich gar nicht, wo er ist, wer er ist, warum er wo ist und so weiter. Aber ich fand es in dem Film dann trotzdem wirklich gut gemacht. Ich meine, das war ja so ein mega Zeitraffer, wie der da irgendwie völlig verstört dann da aus dem Bett schießt und dann irgendwie natürlich praktisch sofort dann seine verblichenen Co-Astronauten dann sieht, die er ja eigentlich auch gar nicht so gut kannte, wie sich dann später rausstellt.
Ja.
und die aber glücklicherweise nicht ganz so eklig aussahen wie im Buch beschrieben, ja, das war
da kann ich mich jetzt schon gar nicht mehr dran erinnern, ja.
Ja doch, da waren die schon viel, also die waren da halt einfach schon viel länger tot und schon total mumifiziert und sowas, die sahen ja noch recht gut aus, ja, die beiden. Okay.
Ja, also so wie sie es im Buch beschrieben haben, hätten sie es, glaube ich, im Film nicht machen können, das wäre schon ein bisschen eklig geworden, glaube ich.
Ja, das wäre wirklich sehr eklig geworden. Und dann fand ich aber auch, also dann auch, wie sie das dann gemacht haben, also wie er sich ja dann, also das war ja im Buch auch nicht so extrem, wie er sich ja dann wirklich sinnlos mit dem Wodka betrunken hat und dann wirklich völlig irrational und besoffen da durch sein Raumschiff geschwebt und getorkelt ist. Das fand ich dann, also das war, fand ich eigentlich ganz gut gemacht, also so gut gelöst, so auf diese Art, also dass dann eben der Zustand seiner Desorientierung und Verwirrung und Verzweiflung, was ja dann auch kam, dass das dann damit abgehandelt war und ich fand dann auch wirklich wahnsinnig bewegend diese Beerdigungsszene sozusagen, also wie er die beiden dann ja durch dieses Airshot da den unendlichen Weiten des Alls übergeben hat und das war schon auch so eine ganz starke Szene und da war man ja dann wirklich voll drin und also das fand ich, also mich hat das wirklich von der ersten Minute an total umgehauen alles.
Gab's gab es bei euch direkt bevor der Film angefangen hat auch diesen kurzen Hinweis, dass aus was dramaturgischen Gründen verschiedene Aspect Ratios verwendet werden und sich das nicht um einen fehlerhaften Film handelt oder so?
Nee.
Es war ganz witzig. Es sollte losgehen und dann wurde plötzlich so ein einfaches Bild irgendwie eingeblendet, ja, wo dann auf Englisch stand, so nach dem Motto, aus dramaturgischen Gründen werden hier für diesen Film so und so und hin und her. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass das womöglich falsch wäre. Das soll so. Also nicht aus dem Kino gehen oder so. Das, da gab es auch erstmal ein Raunen irgendwie.
Das ist mir aber auch nicht aufgefallen. Also ist dir da sowas aufgefallen, Christian?
Ja. Naja, also die mit den, ich hatte gedacht, dass zwischendurch eben so Sachen, das haben sie ja bei ganz anderen Filmen, ja bei dem Klassenzimmer, haben sie das auch gemacht, dass sie ja tatsächlich mal, glaube ich, dieses kinobreite Format gehabt haben und dann plötzlich auf so ein eher Instagram-artiges, also so Quadratbild oder so gegangen waren. Ich denke mal, die meinten damit, dass sie quasi, aber das sind wir ja aus Star Trek inzwischen auch gewöhnt, dass im Prinzip das Bild erst quer ist und sich dann im Verlauf nach dem Schnitt irgendwie wieder gerade dreht. Und da hatte ich tatsächlich, weil es mir an dem Tag auch nicht so super toll ging, da hatte ich teilweise dann immer so das Gefühl, oh, da kannst du jetzt gar nicht hingucken, da wird dir schwindelig bei. Aber das war natürlich, also wie ich fand, ja, es hat dieses Weltraumfeeling irgendwie auch so ein bisschen reingebracht.
Ja. Also das ist mir so gar nichts eigentlich aufgefallen ist im
vielleicht
Kino.
Einfach nur deswegen, weil sie bei uns dieses komische Ding da eingeblendet
vielleicht,
haben.
Vielleicht, weil sie euch gewarnt haben, ja. Also was ich weiß, ist, dass sie das ja zum Teil also mit großen, wirklich Filmkameras gedreht haben und zum Teil mit ganz kleinen Handkameras. Aha. Also die haben da wirklich mit unterschiedlichen Techniken, aufnahmetechnisch gearbeitet.
Vielleicht hat das eben auch gewisse Abwandlung in dieser Aspect Ratio dabei gehabt, die ich bloß, ja, weil ich war ja auf den Film konzentriert, vielleicht gäbe es aber genügend Leute, die sich für den Film interessieren, aber eben auch absolute Cineasten oder was auch immer sind und das dann bemerkt hätten. I don't know. Also letztendlich, ich weiß nicht, bei uns gab es ja nun das Glück, dass ich das so im Zoopalast Kino 1 im 70mm Format gucken konnte. Und das war ja nun also wirklich sowieso bombastisch. Und mit diesem Atmos-Sound, da dachte ich mir, also für mich ist das genau richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Leute hier sich Ohrenstöpsel wünschen, weil der Sound war ja auch Hammer.
Ja, meine Begleitung fand es etwas laut im Kino. Ich fand es eigentlich gut.
Also wir waren ja in dem IMAX-Kino, in dem IMAX-Kinosaal in Frankfurt. Das war wirklich eine gigantische Leinwand. Ich habe gelernt, das ist Hessens größte Kinoleinwand. Hat gerade so gereicht, würde ich sagen. Und ich war, also was ich total krass fand, diese Vorfilme, diese Werbung, die waren so brachial laut, wo ich gesagt habe, also wenn der Film so laut wird, kann ich keine 5 Minuten durchhalten. Es hat wirklich, also und ich meine, ihr wisst, ich bin durch meinen Hund, bin ich wirklich Lautstärke gewöhnt. Ne? Aber da haben mir echt die Ohren geblutet. Und zwar so, dass Jan dann sogar mal rausgegangen ist, aua, während der Vorfilme und dann irgendwie sich erkundigt hat und dann hat man ihm versichert, das wäre nur während der Werbung und danach, also im eigentlichen Film, wäre es dann leiser. Und es war dann auch so. Es war natürlich bombastischer Sound, aber jetzt nicht schmerzhaft. Also das ging dann. Aber es war ja wirklich, ich meine, man war ja da wirklich komplett eingehüllt in eine Soundwolke und in eine Farborgie. Das fand ich auch, also so diese Ästhetik von dem Film fand ich irre. Also das war wirklich unfassbar, wie schön das da auch alles war, wie ästhetisch auch und wirklich unglaublich cool gemacht. Und also ich meine, das ist natürlich auch nur so ein kleiner Hinweis, war schon auch so, was so nicht so ganz glaubwürdig war, die Outfit-Auswahl von Ryan Gosling, ja, oder von Rylan Grace, was ja, wollen wir bei seiner Rolle bleiben. Er hat ja schon immer coole Outfits
an. Ja, schöne T-Shirts mit guten Aufschriften. Ja.
Und dann dachte ich mir, wie realistisch ist das jetzt, aber egal, es sieht gut aus.
Ja, nur gut. Jetzt mal nicht, ich meine, so sein. Er ist ja im Zweifelsfall, weil sie ihn ja Shanghai'd haben, in letzter Konsequenz, haben sie ihn vielleicht einfach mit dem Zeug geschickt, was er gerade dabei hat. Und das waren halt diese Klamotten.
Genau.
Wahrscheinlich, aber könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ich kann mich da nämlich nicht mehr an die Details aus dem Buch erinnern, ob er sich da, ob er da auch so völlig ablehnend war oder ob man
vollkommen, der war vollkommen.
Das war exakt so. Das war exakt so, dass er. Und das auch wirklich, das kam ja auch in dem Buch erst eben auch zum Ende raus, dass er dann selber rausfindet, scheiße, ich wollte das ja wirklich gar nicht. Ja, aber dann zu dem Zeitpunkt ist er ja schon so in dieser ganzen Thematik drin, dass er sich selber wahrscheinlich dann die Frage gestellt hat, warum wollte ich das eigentlich nicht?
Ja, und ich denke mir, also ich meine, wenn ihm dann klar wird, gestern hat mich eine Freundin gefragt, der habe ich davon vorgeschwärmt, die hat das Buch nicht gelesen und ich weiß auch nicht, ob sie den Film sehen will, aber ich habe sie halt auch komplett von A bis Z gespoilert. Ja. Jedenfalls, sie hat mich dann gefragt, ob ich in der Situation von dem Ryland Grace, ob ich mich dazu entschlossen hätte, auf diese Himmelfahrtsmission zu gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ich meine, er wurde ja auch nicht, also er wurde gefragt, aber er hat ja auch Nein gesagt. Insofern stellt sich die Frage gar nicht. Aber dann, und dann hat sie gesagt, ja, aber warum hat er es denn dann auch gemacht? Habe ich gesagt, naja gut, also jetzt überleg dir mal. Der wacht dann da nach irgendwie 11 Jahren Schlafkoma auf und stellt fest, scheiße, ich bin wirklich komplett alleine hier, keine Sau ist da. Ich lebe, und dann irgendwann, nachdem der Wahnsinn so und die Panik erstmal abgeklungen ist, tritt ja dann vor allen Dingen auch mal wirklich massive Langeweile ein, weil ich meine, irgendwie muss man den Tag ja dann rumkriegen, wenn man sich nicht mal gleich umbringt. Und naja, und dann passierten ja dann auch eben gleich Dinge. Dann ist er ja eben auch angekommen, ziemlich zügig da im Tau Ceti-System, und dann war dann einfach so seine wissenschaftliche Neugier, die hat übernommen eben. Und dann, ja.
Das
dann
ist, also ich denke mal, an dem Punkt war es dann einfach so, dass der Wissenschaftler in ihm einfach gar nicht anders konnte.
Ja.
Ich denke mal, also ich bin ja auch so ein Mensch, der, naja, der es selber immer gut findet, wenn andere Leute sich wohlfühlen. Insofern hätte halt ich in seiner Situation auch immer so eine gewisse Schwierigkeit, mich neinsagend da irgendwie abzugrenzen. Aber auf der anderen Seite mit diesem Wissen, ja, du schaffst es zwar vielleicht, dass die anderen dann irgendwie noch halbwegs leben können, aber du bist halt Toast.
Ja, ja, ja.
Aber also, weiß ich nicht.
Ja. Klaus, du wolltest ja was sagen? Ich höre dich atmen.
Ja, du hörst mich schnaufen. Ich war jetzt schon gedanklich erstmal wieder auch ganz am Ende vom Film, weil da hat ein ganz großer Fakt hat gefehlt im Film, der ganz wichtig war, aber den können wir später dann abhandeln.
Ja.
Mhm. Aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich habe das auch im Buch nicht verstanden, dass er sich als Wissenschaftler so exorbitant dagegen wehrt, weil ihm es ja komplett bewusst war, dass die Erde hops geht, wenn die Mission keinen Erfolg hat. Und er hat auch eigentlich keinen Grund gehabt, wirklich auf der Erde zu bleiben.
Haben sie ihm ja dann auch gesagt, so nach dem Motto, du hast kein Kind, keine Familie, du hast ja nicht mal einen Hund.
Genau. Ja, ja. Naja, gut, da würde ich mal sagen, da ist der ist weniger People-Pleaser wie Christian, sondern eher leidet unter dem Imposter-Syndrom, dass er sich eigentlich gar nicht so sehr als Wissenschaftler fühlt.
Ja,
dass
der
dass er wirklich das Gefühl hat, er ist nicht qualifiziert genug, er ist nicht der richtige Mensch dafür, ja. Das, also das ist die einzige Erklärung, die ich halbwegs schlüssig fand und finde, ja. Weil ansonsten schwierig, ja.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo er dann hätte fliegen oder wo er gefragt wurde, ob er dann fliegt, da war es ja mit Imposter dann schon wieder vorbei. Also A, er hat rausgefunden unter Zwang, wie die Dinger sich vermehren. Und war
aber
dann
da hat er auch gesagt, das war Zufall, ja? Das
ja,
war
aber er war dann auch in der kompletten Wissenschaftscommunity weltweit der Experte für die Vermehrung der Astrophagen.
Ja, aber trotzdem war für ihn das, glaube ich, alles, also das hat er, da hat er sich ja auch, der hat sich ja immer so Schritt für Schritt seinem Schicksal hingegeben, ja, hat da seine Lehrerlaufbahn zwangsläufig aufgegeben, hat dann lustige Experimente gemacht und ist dann halt immer einen Schritt weitergegangen, zwangsläufig, aber der hat sich nie in der Rolle eines Astronauten gesehen.
Ja, er hat sich weiterhin als Lehrer für die gesehen, die es machen sollen.
Ja,
und
genau.
Er ist ja in diesem Lehrerdasein auch aufgegangen und naja, das ist ja bis zum Schluss quasi
geblieben.
Ja, ja. Das ist zum Schluss geblieben. Ja, das fand ich, also ja, klar, natürlich, darüber kann man diskutieren, über die Motivation oder über die fehlende Motivation. Ich fand es jetzt weder im Buch noch im Film total, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wieder natürlich, out of character. Nein, ich fand es nachvollziehbar, das ist das. Also ich fand es trotzdem wirklich nachvollziehbar, wie er sich entschieden hat und dass er eben auch so gestruggelt hat mit dieser Rolle. Mhm. Und ich meine, darauf basiert ja letztlich der ganze Film, ja, dass er das ja eigentlich nie wollte und das macht ja, gibt ja dann, bringt ja auch diesen Humor rein. Das fand ich ja schon im Buch so faszinierend. Das ist wirklich, ich meine, man muss sich ja jetzt mal diese Ausgangsposition oder Ausgangslage nochmal vor Augen führen. Es ist ja jetzt nicht nur globale Scheiße, es ist ja universelle Scheiße, buchstäblich, weil überall die Sonnen sterben. Und es ist also völlig klar, dass es total unabhängig ist, was jetzt hier die Trumps und Putins dieser Welt hier anrichten, dass es irgendwie, dass man das völlig in der Pfeife rauchen kann, dass wir ein erheblich größeres Problem haben. Und also das fand ich schon mal wirklich eine total interessante Prämisse, weil bei den allermeisten Weltuntergangsfilmen betrifft es ja wirklich nur Erde. Ja? Also da weiter gucken wir ja nicht raus. Das ist ja immer hier nur unser Planet, der untergeht oder vom Untergang bedroht ist. Und in der Geschichte ist es ja einfach viel, viel, viel größer. Und das fand ich einfach schon so genial. Und dann eben diese unvorstellbar große Aufgabe. Und es ist ja jetzt, spielt ja nicht in irgendwie einer fernen oder mittelfernen Zukunft. Es spielt ja quasi jetzt. Also die Ausgangslage ist ja heute. Und das ist eben mit den heutigen technischen Möglichkeiten und allein die Vorstellung, dass sich irgendwie jetzt sozusagen die ganze Welt dann zusammentut, um irgendwie so ein Wahnsinnsraumschiff zu basteln, um da so eine Selbstmordcrew auf eine wirklich sehr haarsträubende Mission zu schicken, die sehr wahrscheinlich überhaupt keinen Erfolg haben wird, aber wenn wir es nicht tun, machen wir halt einfach gar nichts. Das fand ich einfach schon so cool. Und dass es im Buch und auch im Film dann immer dieser wirklich herzzerreißende Wahnsinn mit so viel Humor abgefedert wird, das hat mich ja so, und mit so viel Hoffnung dann auch trotzdem.
Absolut, also genauso wie die Geschichte, die du, Klaus, ja quasi als solche sicherlich wahrgenommen hast, sonst hättest du ja Karin gegenüber nicht gesagt, das ist so ein schönes Buch.
Ja.
Ja, ist ja tatsächlich eben genau dieses Dings, letztendlich man Hoffnung haben kann, dass es eben irgendwie Leute gibt, die dann doch die richtigen Entscheidungen treffen und in der Lage sind, Dinge bei allem Scheiß irgendwie dann doch noch in eine machbare Richtung zu lenken.
Ja. Sind wir schon so weit, dass wir über Rocky reden können, oder sind wir noch nicht so weit?
Wir sollten langsam Rocky auf die Bühne bitten.
Ja, also Rocky war ja auch so, also diese Frage hat sich ja dann auch schon bei einem Trailer dann zum Glück geklärt. Aber Rocky war ja auch so ein Ding, das hätte ja auch echt schief gehen können. Ne?
Ja.
Und ich finde, es war voll auf die 12. Also.
Jo.
Da
hat jemand das Buch wirklich gelesen.
Ja. Ich hätte den Körper von Rocky nicht so hoch, sondern eher ein bisschen flacher.
Ach so, eher wie so eine Krabbe, meinst du?
Ja, so ein bisschen flacher hätte ich den so im Kopf gehabt, ja. Weil er war ja auch so beschrieben, so ein bisschen Spinnenkrabben-ähnlich.
In Labradorgröße, ja. Also eine fünfbeinige Spinne in Labradorgröße, so ungefähr steht es im Buch drin. Ja, genau. Das war. Aber ich fand es trotz alledem, ich meine,
ja, perfekt, super.
Genau, und diese Beschreibung im Buch, die ist ja schon, sag ich mal, nur so ein bisschen mittelhübsch. Also das ist ja jetzt nicht so ein Knuddel-Alien, sondern, also ich meine, gerade sowas Spinnenähnliches, das finde ich
ja für Menschen schwierig.
Ist ganz schwierig, vor allem für mich ist es auch extrem schwierig. Ich finde ja Spinnen wirklich,
ja. Aber sie haben es doch geschafft, den so sympathisch einfach zu machen.
Ja, das ist, und vor allen Dingen, ich meine, der hat ja noch nicht mal ein Gesicht, der hat ja nicht mal eine Mimik. Das ist so unfassbar cool umgesetzt gewesen. Das war wirklich, Hammer, wirklich.
Aber er hat eine herausragende Körpersprache.
Ja, natürlich.
Also da kann man wirklich den Artists, die sich daran gemacht haben, wirklich, eigentlich hätten die einen Oscar verdient.
Ja, James Ottis, das ist ja so ein Puppenspieler, der hat den ja gespielt, bewegt und auch, glaube ich, gesprochen.
Okay.
Ah, okay. Siehst das fand du? Ich ja auch so lustig.
Die also er wurde ja dann auch ich glaube, das war dann auch seine Stimme dann hinten raus, weil die hatten ja auch verschiedene, er hat ja auch verschiedene Teststimmen, Meryl Streep und noch
irgendwie. Das fand ich mit Meryl Streep, so. Die kann einfach alles.
Siehst du, muss ich mir direkt mal geben, ist das bei YouTube oder?
Nee, im Film. Das war doch im Film.
Okay. Die jetzt Grace dann erstmal mehrere
Stimmen dann ausprobiert. Ja. Und die Teststimmen und dann Meryl Streep. Ja, die kann einfach alles.
Okay, da hast du recht.
Ja. Das war einfach sagenhaft dann. Also. Und was ich ehrlich gesagt, wo ich so ein bisschen irritiert war, war bei dem Look des iridianischen Raumschiffs.
Ja,
das habe ich mir wirklich total anders vorgestellt gehabt. Also, dass das so aus so quasi eigentlich nur so aus dünnen Metallstäben besteht, das fand ich irritierend. Das habe ich mir aus dem Buch raus irgendwie anders vorgestellt. Ich kann nicht sagen, wie genau, aber auf jeden Fall anders.
Und ich hatte null Vorstellungen aus dem Buch raus. Ich weiß nicht, warum. Okay.
Ja.
Also ich hatte auch, also die Größe fand ich schon so richtig, es war ein riesen Schiff auch im Buch und auch so ein bisschen keilförmig, also so die Silhouette davon hat schon gepasst, aber dass dieses Stabförmige war mir auch neu. Das hatte ich auch so im Buch nicht so mitgekriegt.
Nee.
Müssen wir vielleicht nochmal nachlesen.
Nochmal rein.
Oder nachhören. Oder beides.
Blip, ey.
Also hat mich aber jetzt auch nicht gestört. Also dass es jetzt so aussah, wie es aussah, dachte ich mir, okay, jetzt sieht es halt so aus. Was ich dann wiederum super fand, war dieser Tunnel dann zwischen den beiden Schiffen. Ja. Also das fand ich wieder total, wo ich mir dachte, ja genau, exakt so. Also das hat es wieder so voll getroffen, wo ich mir dachte, das ist echt total genial gemacht. Also
ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob die tatsächlich dann auch dieses, nennen wir mal, also diese Filigran-Variante mit dem, dass ja Rocky sogar in der Lage war, diese gehäkelte Weltkugel da irgendwie durch diese Mini- Tetraeder, aus denen da ein Teil dieses Glases gemacht war, dann so zu umfassen. Ob das jetzt nur eine Sache war, die sie in irgendeiner Form nur im Film hatten?
Glaube ich, nur im Film.
Ja,
dieses Durchgreifen durch diese Glaswand war, glaube ich, nur im Film. Die hatten im Buch, soweit ich mich erinnern kann, hatten die so kleine Luftschleusen, wo sie Sachen durch und reingereicht haben.
Das war aber ja im Film auch erst. Das war ja dann erst, dass er das angreifen konnte, als er ja selbst in dieser Glaskugel saß. Und da war offensichtlich, und das hat mir dann auch aufgefallen, also im Film, im Buch war das, glaube ich, nicht so, als er dann irgendwie in seiner Glaskugel saß und dann dadurch durch das Schiff kullerte, dass der da irgendwie Dinge dann wirklich auch nehmen konnte oder sowas. Also das war, glaube ich, jetzt auch wirklich nur im Film. Aber mit diesen Schleusen in dem Tunnel, das war auch war ja auch im Film. Und,
ja, aber die hatten das auch im Raumschiff, der Hail Mary hatten sie dann auch Schleusen.
Okay, ja, kann sein. Ja. Naja, ich fand ja dann auch wirklich diese Szene mit dem Maßband auch, ich meine, die war ja auch im Buch so lustig, aber die war ja auch im Film wirklich zum Totlachen.
Genau.
Aber es war wirklich so lustig. Und oder auch dann wirklich diese, tatsächlich wie das erste Mal dann, wie sie sich zum ersten Mal sehen und dann wirklich so zu Tode erschrecken. Das ganze Kino hat auch aufgejapst. Das war einfach echt eine total coole Szene. Und mein Gott, Rocky ist mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ja. Und
also ich finde es wirklich schade, dass, oder waren die womöglich mit der Veröffentlichung zu spät für die Oscars dieses Jahr?
Ja, der kommt nächstes Jahr.
Also dann würde ich jetzt mal sagen, müssten die eigentlich ganz heiße Favoriten auf mindestens einen Oscar sein. Ich fand auch also die schauspielerische Leistung einfach gut.
Ja, klar. Das war ja, ich meine, im Grunde, war ja das totale Kammerspiel. Das war ja irgendwie gefühlt 2,5 Stunden nur Ryan Gosling mit so ein paar Schnipsel dazwischen mit der Rocky-Puppe und zwischendrin durfte hier nochmal Sandra Hüller auch nochmal ernst in die Kamera gucken.
Und Karl.
Karl natürlich.
Ich hab, wo waren das? habe ich das jetzt im Spiegel oder? Also irgendwo habe ich letztens, also in den letzten paar Tagen dann auch gelesen, dass Ryan Gosling sich tatsächlich auch in den Drehpausen wohl in diesem abgeschlossenen Set weiter aufgehalten hat, um diese, naja, erzwungene Solitude einfach irgendwie da noch ein bisschen verinnerlichen zu können oder so.
Er war ja auch anscheinend oder angeblich an allen 102 Drehtagen vor Ort am Set. Ohne Ausnahme, ohne Pause.
Ja, gut, der war ja auch in jeder einzelnen Szene in dem Film zu sehen. Glaube ich.
Fast.
Ja, fast. So gut also wie. Ja, also ich meine, klar, also dass das auch irgendwie so ein Mammutprojekt war und dann auch wirklich alles da von einem Schauspieler fordert, aber er hat das wirklich, hat das echt sehr, sehr gut gelöst, der gute Ryan. Kann ich nicht anders sagen.
Absolut. Das,
fandet ihr eigentlich nicht auch, dass Strad ein bisschen zu lieb, zu sanft, zu nett im Film dargestellt wurde im Vergleich zum Buch?
Also sie hätten sie schon noch ein kleines bisschen more dismissive sozusagen gestalten können. Sie war an manchen Stellen dann doch ein bisschen zu nahbar, ja.
Ja, weil die war ja im Buch, war die ja die knallharte Politikerin, die sich ja mit allem und jedem auf der Erde angelegt hat, um dieses Projekt durchzuziehen.
Ja.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich fand es aber dann trotzdem, also ich meine, ist mir schon klar, warum sie sie jetzt da ein bisschen netter gemacht haben. Einfach, weil sonst hätte sie ja wieder so eine schlechte PR gekriegt, von wegen irgendwie schlecht gelaunte Frauen mittleren Alters kommen ja sowieso nie gut an.
Ja.
Und das, ich weiß, wovon ich spreche. und aber trotzdem, also ich fand dann, aber diese eine Szene, und die war ja, glaube ich, die kam ja, also das ist auch noch, da kann ich mich auch nicht mehr erinnern, kam die im Buch vor?
Das bei Karaoke?
Das Karaoke-Singen? Ich weiß es nicht
mehr. Ich glaube nicht.
Also, aber das fand ich dann, aber das hat natürlich, also das war natürlich eine super super Hilfestellung, um jetzt mal auch so diese ganze irre Situation auf diesem Flugzeugträger auch mal darzustellen, weil ich meine, das war ja natürlich im Buch auch alles viel, viel ausführlicher dargestellt und wieder so diese Spannung und dieser Stress und dieser einfach diese riesengroße Aufgabe, die man vor der Brust hat und was es mit den Leuten macht und sowas. Das haben die ja da im Film in 5 Minuten oder in 10 Minuten oder
das
sowas
ist es
dann abgefrühstückt.
Eben. Und wenn sie sie dann noch mega unsympathisch dargestellt hätten, dann wäre wahrscheinlich auch dieses, das hätte irgendwie den Film kaputt gemacht, würde ich sagen.
Ja, ich fand es gut, dass sie die so ein bisschen entschärft hatten, obwohl ich ja grundsätzlich nicht der Meinung bin, dass schlecht gelaunte Frauen keine große Rolle spielen dürfen, sondern ganz im Gegenteil. Aber in dem Fall fand ich es gut, dass sie so ein bisschen gezähmt wurde. Sie war ja trotzdem einfach wahnsinnig cool. Also sie war ja, also sie war auch immer noch hart in der Sache, aber sie war halt einfach auch cool. Ne?
Ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Also
ja,
da
hatte, wie ich finde, auch die richtige Schauspielerin eigentlich. Weil ich finde, sie kann ja vieles und das hat sie sehr überzeugend dargestellt.
Ja, finde ich auch. Also das
war, glaube ich, sehr gut. Die war sehr gut besetzt.
Ja. Ja, da hätten sie jetzt auch keine dieser Amerikanerinnen, die ja auch vielfach sehr gut sind, aber das hätte jetzt nicht gepasst. Also das war wirklich so die perfekte Rolle da auch.
Ja, ich glaube ja, Eva Strad ist ja auch in dem Buch eine Deutsche.
Nee,
ja,
ist oder Holländerin.
Holländerin?
Ja, genau. Ja, richtig.
Niederländerin, genau.
Ich dachte, mir weiß jetzt nicht mehr so genau. Aber ja, aber es war auf jeden Fall Zentraleuropa, nichts Englisch-Amerikanisches. Ja. Hat dann natürlich auch perfekt mit dem Dialekt gepasst.
Ja, richtig, genau. Englischen. Also sie konnte gut genug Englisch, dass man es ihr eben abgenommen hat, dass sie eben weltweit das alles durchziehen konnte. Auf der anderen Seite hat man eben eindeutig noch gehört, es ist nicht ihre Muttersprache und das war dann so. Ja.
Ja, das war perfekt so.
Ja, fand ich auch. Also die war auch wirklich richtig, richtig gut besetzt. Aber ansonsten war das ja wirklich, ich meine, 2,5 Stunden Ryan Gosling. Also
ja, aber
dafür werden manche auch so ins Kino gehen, ohne sich für den Film zu interessieren.
Ja, wobei ich mich zwischendrin schon gefragt habe, warum jetzt so alle so einen waren. Also ich meine, ich finde ihn unfassbar sympathisch. Ja. Den finde ich auch in anderen Rollen sympathisch. Ja. Aber er ist ja jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, das ist ja jetzt der schönste Mann der Welt. Überhaupt nicht. Also der sieht ja eigentlich so total normal aus. Also ich meine, ich fand, er hatte sehr coole Outfits. Jan hat sich über seine elaborierten Haare auch immer irgendwie diese Strähnchen, die er da hatte, die sind mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Das ist dann irgendwie Jan aufgefallen, gemeint, der hätte ja so die Frisur sitzt da. Sag ich, der hatte doch gar keine Frisur.
So ähnlich wie Captain Pike, ja. Ja. Da sitzt die Frisur auch immer.
Ja, wobei man auch schon sagen muss, ja, von den Zotteln und dem Vollbart, nachdem er aus dem Koma aufgewacht ist und wie er dann rumgelaufen ist, hat er definitiv an Bord noch irgendwo einen Friseur gehabt. Also wahrscheinlich war sein komischer Roboter auch
der hat wahrscheinlich
färbetechnisch fehlt.
Genau. Richtig, ja.
Absolut. Also was mich, also und jetzt genau, Klaus, du bist ja Optiker. Was mich nämlich total irritiert hat, war diese Brillensache. Ja? Also ich meine, der Mann ist ja in der Rolle, der wird ja so Anfang 40 sein, ja, würde ich mal sagen. Ende 30, Anfang 40, so vom Alter her. Das ist auf jeden Fall kein Alter, in dem man eine Lesebrille braucht. Das heißt, der Mann wird kurzsichtig sein, wahrscheinlich.
Nein, ich gehe davon aus, dass der in einer gewissen Grenze weitsichtig ist. Dass der so im normalen Leben, wenn er rumläuft, eigentlich an sich die Brille so nicht so wirklich braucht. Nur wenn er halt dann viel im nahen Zwischenbereich arbeitet, hat er es halt gerne auf.
Oh ja. Ach so, das hat dann, ja gut, weil das hat mich nämlich total irritiert, warum man sie nämlich die meiste Zeit irgendwie unterm Kinn hat hängen haben.
Das ist so wieder dieses typische, so wie du dir so ein leicht wacky Professor irgendwie so vorstellst. Ja.
Und dann auch nicht, also wenn er dann so im Raumanzug war, mal hatte er sie an und dann halt auch mal nicht, weil, ja.
Feinheiten.
Das sind Details.
Da hat die Continuity nicht so richtig funktioniert.
Die haben ja generell so viel Wissenschaft ja rausgeschmissen in dem Film, was sie gar nicht erwähnt haben. Aber es war vielleicht für den Film auch ganz gut so.
Ja, eben. Erstens hätte es diesen Film um wahrscheinlich mindestens eine Stunde verlängert und zweitens hättest du damit die Leute verloren, die jetzt so nicht unbedingt immer Popcorn-Kino brauchen, also wo es auf die Fresse gibt sozusagen, aber die sich sowas wie, weiß ich nicht, hier 2001 nicht angucken würden oder so, ich denke mal, sie haben es, um es dem Mainstream ein bisschen anzugleichen, gemacht, sind aber trotzdem noch so speziell geblieben, dass es durchaus Kunst ist, finde ich.
Also mir war es wissenschaftlich genug. Also ich hätte jetzt nicht mehr gebraucht. Also ich habe es im Buch, hat es mich nicht gestört, dass es da sehr ausführlich war. Ich habe es halt nicht kapiert im Buch. habe es dann irgendwie, ist ähnlich so wie, was weiß ich, bei Star Trek oder sonst was. Ich nehme es einfach zur Kenntnis und sage mir, okay, das ist jetzt Hintergrundrauschen und hoffe, dass es bald vorbei ist. Und dann lese ich wieder weiter, wenn ich dann wieder mental einsteigen kann. Mhm. Aber also hat mir jetzt nicht gefehlt, dass da jetzt irgendwie sehr viel Technikkram und Wissenschaftskram jetzt eben nicht so ausführlich dargestellt wurde. Ne? Also.
Ja, aber sie hätten es ein bisschen enger. Also dass Ryan Gosling auf dem Hinflug nach Tau Ceti nicht wirklich sichtbar altert, ist ja noch okay. Waren ja auch nur, ich weiß nicht, 11, irgendwas Lichtjahre. Mhm. Er ist irgendwie viereinhalb Jahre unterwegs gewesen. Das sieht man dann nicht so. Aber von Tau Ceti nach Eridani, das sind fast nochmal 40 Lichtjahre.
Oh,
also
okay.
Da war er deutlich länger unterwegs. Also der ist dann mit der Geschwindigkeit, ich schätzungsweise nochmal auf jeden Fall 10 Jahre oder noch länger unterwegs gewesen.
Ja.
Da hätte er schon älter. In dem Buch wird das auch sehr gut dargestellt.
Ja.
Dass er ein gutes Stück gealtert ist, bis er dort dann wirklich auch dann dort heimisch geworden ist, wenn ich das jetzt schon spoilern darf.
Ja, das wäre ich mir gerne, dass wir alles gespoilert jetzt.
Richtig.
Und Rockys Heimatplanet hat, ich glaube, die anderthalbfache Anziehungskraft im Vergleich zur Erde.
Ja, stimmt.
Er ist im Buch sehr schwerfällig, fällt ihm sehr schwer, dort zu gehen, auch durch das Alter und durch die hohe Anziehungskraft und so. Das kam halt null im Film raus. Also das haben sie komplett.
Ja,
okay,
ist mir auch aufgefallen, fand ich dann aber nicht schlimm, weil ich mir dachte, wer will denn da jetzt schon einen alten und gebeugten Ryan Gosling sehen? Das will ja keiner sehen jetzt.
Der muss ja nicht gebeugt sein, aber einfach ein bisschen grauer an den Schläfen.
Ein paar Falten ins Gesicht, das wäre es auf jeden Fall schon gegangen.
Aber ja, und nicht ganz so dynamisch dann, vor allem dann vor seiner Klasse.
Ja.
Da war er genauso jung wie am Anfang vom Film in seiner Schulklasse auf der Erde.
Ja, also ja. Ich habe ja...
Da sage ich Details. Also.
Ich habe mich mit meinem Sohn direkt hinterher noch relativ intensiv drüber unterhalten. Und was wir beide eben auch so gut fanden, war, es war halt kein typisches Hollywood-Kino. Und dieses Ende, also mit dem fehlenden Alter, ist wahrscheinlich das einzige Zugeständnis, was Hollywood sich noch hat irgendwie besorgt, weil wir können da jetzt ja keinen Greis irgendwie hinstellen oder so in der Richtung. Der muss doch immer noch knackig sein oder so vielleicht.
Ja, aber auch ein Ryan Gosling von jetzt in 15 Jahren ist immer noch...
Ja, der wäre immer noch er wäre immer noch ein sehr attraktiver Mensch, genau. Also, das wäre Jammern auf sehr hohem Niveau. Aber wo wir schon mal beim Jammern sind, du hattest noch irgendwas am Anfang gesagt, etwas, was dir auf jeden Fall gefehlt hat.
Ja, er hat ja dann, als er sich entschlossen hatte, Rocky zu helfen mit seinem Antrieb, weil der ja keinen Treibstoff mehr hatte, musste sich entscheiden, okay, ich kann jetzt nicht wieder zurück zur Erde.
Ja.
Dann schickt er die Sonden los und fliegt dann mit Rocky nach Hause.
Mhm.
Und im Buch bekommt er dann von den Wissenschaftlern aus Rockys Welt dann die Mitteilung, die haben jetzt festgestellt, dass die Erde das geschafft hat, die Sonne zu retten.
Aha. Ja.
Diese Nachricht kriegt er im Buch und ist dann komplett fein mit der ganzen Geschichte.
Ja.
Und geht dann zu seiner Klasse und unterrichtet die. Mhm. Und das ist im Film nicht der Fall. Er bekommt diese Information nicht.
Nee, stimmt. Er bekommt das Angebot, sichtbar zurückzukehren. Ja.
Ja, aber die hat er ja im Film auch, Buch auch bekommen. Aber im Buch nicht war, im Buch hatten wir ja keine Szene dann irgendwie auf Spread. Das fand ich dann trotzdem gut gelöst, weil dann musste man jetzt nicht, das ist ja so dieses Show-Don't-Tell-Prinzip, dass man irgendwie gesagt bekommt, ach übrigens, die Erde ist gerettet, juhu, 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 sondern dass man es sieht, dass man hier Spread sieht, wie sie auf dem Eisbrecher da war, und man konnte sich ausmalen, dass das jetzt wahrscheinlich keine normale irgendwie Antarktis-Cruise war, sondern dass sie vielleicht im Mittelmeer rumgeschippert ist oder so.
Ja.
Das war doch die Mission, also sie war auf dem Eisbrecher, das war die Mission, wo sie die Sonden geborgen haben mit den Informationen.
Ja, klar, aber man konnte sich, es war ja nicht klar, wo die da unterwegs waren. Ja,
also, das ist ja vollkommen...
Ja, und das war aber trotz alledem, es war dann klar, die Sonden sind geborgen, die Rettung ist sozusagen da, wir können jetzt loslegen. Also da war ja dieses Versöhnliche, diese gute Nachricht, war ja so transportiert. Das war dann natürlich anders gelöst als im Film, aber ich fand es ehrlich gesagt auch nicht schlechter gemacht. Also das hat der Sache jetzt für den Film, hat es schön rund gemacht.
Ja, mir ging es halt darum, also er hat halt die Informationen nicht bekommen.
Ja, okay.
Ja, aber das weißt du ja gar nicht, nur weil wir nicht dabei waren, als er diese Information bekommen hat. Also ich meine, so gut wie der drauf war, hat er die natürlich bekommen.
Nein, er hatte seine Klasse wieder, deswegen war er so gut drauf.
Ja, Und er hatte Rocky und er hatte auch ansonsten, und was wäre die Alternative gewesen, ja? Also als Rocky ihm ja dann gesagt hat, übrigens, unsere Wissenschaftler haben gesagt, sie sind jetzt bereit, sie haben die Hail Mary so präpariert, dass wir dich nach Hause schicken könnten und sowas. Und er sagt, kann ich da mal schön drüber nachdenken? Also ich meine, was wäre denn die Alternative gewesen, jetzt hier irgendwie 10, 15 Jahre oder sowas alleine wieder in so einem Raumschiff zu sein und dann einem Schicksal entgegenzufliegen, von dem man nicht weiß, wie jetzt dann der Zustand auf der Erde ist, doch scheiße. Natürlich, an seiner Stelle wäre ich auch da geblieben. Also ich meine, also
so nach dem Motto, kommst an, oh scheiße, sie haben es doch nicht geschafft.
Ja.
Das hätte ich halt früher wissen müssen.
Ich wäre da, also auf gar keinen Fall wäre ich da, hätte ich nur einen Schritt in dieses Raumschiff reingemacht. Nie im Leben. Ja. Das fand ich total nachvollziehbar.
Ja, ja. Und sag ja. mal, also ich kann mich jetzt auch nur noch bedingt an das Ende im Buch erinnern. Da wirkte es, also jetzt das, was ich so vage mitgenommen habe, wie eben, naja, dass das schon eine relativ begrenzte Sphäre ist, in der er sich irgendwie bewegen kann. Nicht so mit irgendwie, ich gehe mal hier an einen Strand und so, mit Wasser wirklich? Oder war das eine besonders ausgefuchste Simulation? Weil es sah dann hinten, also für mich sah es zum, also als man so ein bisschen mehr den White Shot hatte, sah es schon so aus, als ob der Himmel hinten so ein, ich will nicht sagen pixelig, also aber eher so, als ob der aus mehreren größeren Flächen zusammengesetzt war, sodass ich mir die Frage stelle, okay, das wird ein Habitat sein. Aber
ich glaube, das war auch im Film so gedacht, dass das ein Habitat ist, dass er da so ein bisschen Strand hat, wo ungefähr, ich sag mal so 20 Meter mehr oder so reingeht und dann hinten ist eine Leinwand, so wie
okay,
bei Truman Show ungefähr.
Das, dann habe ich das ungefähr so richtig mit wahrgenommen.
Buch, im Buch war es ein bisschen anders. Im Buch war also keine Rede von irgendwie mehr.
Von mehr glaube ich nicht. Nee.
Genau,
aber er hat da auch so ein Habitat gehabt, wo sein Luftdruck
alles
drin war.
Aber das
war
eher so ein Haushalt. Und in diesem Haus war dann irgendwo, wenn er in einen anderen Raum gegangen ist, hatte er da dann eben diese durchsichtige Fläche, wo dann sein Klassenzimmer war.
Wobei ich glaube, das war nicht unbedingt Haus, das war glaube ich auch schon, der hat auch so ein bisschen Außenfläche gehabt.
Ah, okay,
also der konnte da auch schon ein bisschen rumlaufen.
Okay, dann
und hat dann an verschiedenen Ecken, auf der einen Seite hat er sein Klassenzimmer gehabt, auf der anderen Seite hat er da sein Treffen mit Wissenschaftlern gehabt und so. Das war glaube ich...
Ja.
Zu sehen.
Und also ich glaube, mehr gab es halt im Buch nicht.
Und im Buch konnte, glaube ich, Rocky nicht in seinem Glasanzug
aber
direkt
das
im Habitat
war, also das war so ein bisschen das Sahnehäubchen.
Das war geil. Ich fand das ja auch, das war ja auch wirklich so rührend, wie die sich dann halt quasi immer umarmt hatten. Ja? Also, das war ja wirklich, mein Gott, das ging ja also auch wirklich sehr, 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 sehr ans Herz, diese Szenen und so dieses, also das war wirklich sagenhaft gemacht und Gott, ich bin
grandioses
ganz verliebt
Storytelling.
In diesem Film. Absolut, also wirklich das Buch, der Film, alles, also ganz großer Wurf.
Hätte voll in die Hose gehen können, aber ich glaube, inzwischen gibt es genügend Leute, die in der Lage sind, eine gute Geschichte auch vernünftig umzusetzen.
Ja, ich glaube, es war ja auch das gleiche Team, was wirklich auch den Marsianer damals verfilmt hat.
Ja, okay, und den haben sie ja auch schon so gut hingekriegt.
Ich glaube, der gleiche Drehbuchautor, das ist also wirklich das gleiche Team. Ja. Und den Marsianer haben sie ja auch schon sehr gut gemacht.
Ja.
Wobei, im Vergleich zum Buch, der Film hätte wirklich diese Dreiviertelstunde, Stunde mehr Fluchen sicherlich vertragen.
Ja. Also ich habe, weißt du, ich sag noch, wer weiß, ob es noch einen Director's Cut gibt, in dem das drin ist. Den würde ich auf jeden Fall sogar als Download mir besorgen oder als Blu-ray oder wie auch immer. Ja, weil das ist nämlich, ich finde ja auch, dass zum Beispiel hier Herr der Ringe und Hobbit nur im Extended Director's Cut wirklich die Geschichte richtig erzählen. Bei den anderen, da fehlen wirklich essentielle, selbst wenn es nur kleine Szenen sind. Und ja, vielleicht können wir ja noch mal unseren Wunsch ans Universum abgeben. Also Director's Cut mit mehr am Anfang, bitte.
Genau, mit allem.
Mit alles und klar.
Also das muss ich auch sagen. Also das hat mich, das betrifft jetzt wirklich den Marsianer, nicht, dass wir hier unsere Zuhörerschaft jetzt irritieren. Also das gilt jetzt wirklich nicht für Project Hail Mary meiner Meinung nach, sondern nur für den Marsianer. Da fand ich ja, na klar, die Flucherei hat gefehlt und vor allen Dingen, was mich dann auch da war ja so der ganz große Fokus war ja dann auf diese Rettungsmission. Die hat ja in dem Buch, natürlich war die auch wichtig, aber die hat ja nicht so viel Raum eingenommen. Da waren wir ja viel, viel, viel länger bei ihm am Mars und wie er dann wirklich verzweifelt versucht hat, irgendwie aus seiner Scheiße Kartoffeln zu ziehen und alles. Das war ja, also das kam dann halt im Film echt ein bisschen zu kurz, ja. Das, aber obwohl der ja natürlich auch sehr, sehr gut gemacht ist, das muss man jetzt auch sagen. Das könnte ich mir auch mal wieder angucken.
Ja. Stimmt.
Ja. Mann, Leute, das war. Das war, ich glaube, wir haben schon 50 Minuten geredet.
Richtig, ja.
Das ist ja nicht zu glauben. Ja. Also ich glaube, wir könnten auch noch mal so lange reden, aber wir könnten wahrscheinlich so lange reden, wie der Film auch gedauert hat.
Locker.
Aber ich glaube, wir sind uns einig. Also es ist jetzt hier kein schwieriger Diskurs gewesen. Ich meine, wir haben ja schon noch nicht mal bei der damaligen Folge, wenn ich mich richtig erinnere, da waren wir ja auch nicht unterschiedlicher Meinung. Nee. Also es, für alle, die sich jetzt irgendwie hier Streitgespräche erhofft haben, sorry. Aber
ja, aber ich meine, wenn es nun mal gut ist, was soll man es dann schlecht reden? Ne?
Ist so. Ich fand auch das... Wenn ich schon gesagt habe, das Buch ist einfach ein so schönes, geniales Buch, so tollen Science-Fiction-Roman, da habe ich keinen zweiten in der Art bis jetzt gelesen.
Ja, und du liest ja wirklich viele Science-Fiction-Romane, das muss man jetzt schon mal sagen, im Gegensatz zum Rest von uns.
Genau.
Genau.
Ja.
Mensch, ihr Lieben, haben wir noch irgendwelche letzten Worte oder...
Anschauen ist Pflicht. Ja, und wer den Film nicht anschauen will, Buch lesen oder Hörbuch hören. Funktioniert alles.
Ja, ich hab Simone auch schon gesagt, ich glaube, den sollten wir uns mal angucken, weil das ist es ja so. Die Geschichte an sich, die geht um Interaktion von Personen und um Situationen. Alles andere, wo das spielt, wie das spielt, ist ja tatsächlich, das ist halt einfach da. Und wenn man das als gegeben hinnehmen kann, ist das eine so tolle Geschichte. Ja, ist so.
Ja. Genau. Also ich glaube, wenn der Film auch Claudia überzeugt hat, Claudia ist Clausens Frau, Christian Föhling, und Claudia findet ja alles irgendwie, was mit irgendwie Science Fiction, Fantasy und sonstigem zu tun hat, schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Schwierig ist gut ausgedrückt.
aber die war ja auch begeistert, oder? Die hat ja auch, also die…
Der hat der Film auch super gefallen.
Ja. Weil die Geschichte einfach wirklich so besonders ist. Und das ist eben, man könnte sagen, da ist diese Story, die ist im Weltall und alles, wenn ich sage, es ist Kulisse, dann ist es, das stimmt nicht. Es ist viel, viel mehr. Aber es geht im Kern, geht es einfach um andere Dinge. Da geht es um Werte, da geht es um Hoffnung, da geht es um Zusammenhalt, da geht es um Kooperation, um Freundschaft. All die Dinge, nach denen wir uns doch alle irgendwie sehnen.
Ja,
und damit kann sich, glaube ich, wirklich jeder identifizieren. Und insofern, ich glaube, die Leute, die zugehört haben, die waren ja sowieso vorgewarnt und haben den Film gesehen, haben das Buch gelesen und alle anderen, ja.
Oder die haben es sich deswegen angehört, weil sie ohnehin schon Bock auf die Sache haben oder weil sie neugierig waren. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es sie jetzt überzeugt hat.
Also ich habe jetzt noch einen Abschlusssatz von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass Andy Weir bereits ein weiteres grandioses Projekt in der Mangel hat, auf das wir uns freuen können.
Ja, also er hat dazwischen noch ein Buch geschrieben.
Ja, das war ja nicht so doll. Ja.
Welches?
Das ist Artemis.
Ja, das habe ich auch gehört. Also das ist ganz anders, aber ich finde die Geschichte an sich auch total witzig.
Ja, ich fand die auch gut, aber ist halt vom Stil her komplett anders als Marciana.
Und das richtig, das ist mehr so Star Trek Lower Decks, ja.
Mhm.
Ja. Ja, also ich hoffe, dass ihm noch ein weiterer großer Wurf gelingt. Das würde ich uns allen wünschen.
Ich hoffe es.
Ja. Und gönne ich uns.
Gönne ich uns allen, genau.
Ja, ihr Lieben, passend zu einem langen Film und einer relativ ordentlich langen Gesprächsperiode von uns jetzt hier in dieser Folge gibt's auch ein sehr langes Outro, in das wir jetzt auch einfach noch ein bisschen reinquatschen können.
Sehr gut.
Es war schön, mit euch darüber geredet zu haben.
Absolut.
Sehr schön, aber wir haben Adrian gar nicht erwähnt.
Ach, Feinheiten.
Also ein paar schöne Sachen müssen die Leute doch auch noch selbst entdecken können.
Okay, das dann war dürfen ja, sie das, sich auf Adrian freuen.
Das war ja ein Highlight im Buch und es ist auch ein Highlight im Film. Das ist wirklich
definitiv.
Es ist auch wirklich so zuckersüß. Sehr, sehr, sehr schön.
Und mein letzter Satz wird der Grund sein, warum du mal wieder ein E an diese Folge packen kannst. Fist my bump.
Ja, das ist... Famous last words, Christian.
Perfekt.
Das klingt ein bisschen nach Harry Potter, was du da jetzt als Autor hast. Dauert das noch lange?
Ja. Ich wollte ja nichts mehr sagen, aber Leute, ich kann es auch gerne abdrehen. Es ist alles gesagt. Und wir verabschieden uns in den Sonnenuntergang.
So ist es.
Vielleicht auch von Adrian.
Rauf aufs Pferd und in die Sonne.
Die hoffentlich nicht von Astrophagen gefressene
Hoffentlich.
Ist wohl mal nett.
Nee.